Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Podcasts Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben und wovon? Ich bin Malte Heine, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer und möchte heute über ein Thema sprechen, das mir auch persönlich am Herzen liegt, aber was für Hamburg sehr spannende Perspektiven entwickeln kann, ist auch schon im einen oder anderen Podcast, zum Beispiel mit Jan-Henry Kalinowski angeklungen. Olympische Spiele in Hamburg und welche Kraft der Sport in einer Stadt entfalten kann. Vielleicht erinnern sich noch viele daran, dass Hamburg sich ja schon mal vor roundabout 10 Jahren beworben hat, damals schon Kandidatenstadt war. Oder dann ist das an einem Olympia-Referendum, einem Nein der Bevölkerung hier gescheitert, haben glaube ich wenige erwartet. Und ich war letztes Jahr in Paris bei den Olympischen Spielen, haben wir schon auch gesehen, was eigentlich da in dem avisierten Hamburger Jahr hätte möglich sein können. Denn ganz klar ist eigentlich, wir hätten Hamburg-Bilder um die Welt schicken können. Olympia ist viel mehr als Sport oder wirklich Emotionen gemeinsam, auch gesellschaftlicher Aufbruch und eine große weltweite Aufmerksamkeit. Und Hamburg hätte da als Sportstadt natürlich gut was zu beitragen können. Wir sind immer weiter im Sport unterwegs. Größter Bundesliga-Standort jetzt endlich in dieser Saison, auch im Fußball wieder. Viele große Sportveranstaltungen, Active City-Strategie und Sport und Bewegung sind tief bei uns eben hier in der Stadtgesellschaft verankert. Und deswegen hätten wir auch da eine tolle Kulisse haben können. Jetzt genug des Rückblicks, sondern Blick voraus. Ich möchte heute sprechen mit einem wirklich besonderen Gast über dieses Thema. Ich habe zu Gast eine der erfolgreichsten Sportlerinnen Deutschlands, paralympische Goldmedaillengewinnerin im Parakanu in Tokio 2021, aber zuvor schon Gold im Rollstuhlbasketball bei den Spielen in London 2012. Sie ist Sportlerin des Jahres geworden, ausgebildete Sporttherapeutin und war eben auch, und das ist für Hamburg eine große Ehre und also nicht nur für sie eine große Ehre, für uns auch, bei den Paralympics in Paris Fahnenträgerin des deutschen Teams. Sie steht für sportliche Höchstleistung, mentale Stärke und setzt sich leidenschaftlich für Chancengleichheit ein. Und genau darüber spreche ich heute mit einer Frau, die weiß, was es heißt, auf den ganz großen Bühnen des Sports zu sein und hier bei uns in Hamburg lebt und trainiert. Herzlich willkommen, Edina Müller.
Hallo. Die Paralympischen Spiele sind das weltgrößte Sportevent für Menschen mit Behinderung. Seit 1960 wird es immer im Jahr der Olympischen Sommerspiele ausgetragen. Die ersten Paralympics fanden in Rom statt und basierten auf den Stoke Medieval Games für kriegsverletzte Veteranen. Der Name leitet sich vom Griechischen ab. Para bedeutet neben und die Paralympischen Spiele sind die Spiele neben den Olympischen Spielen. Seit 1988 finden die Sommerparalympics durchgängig am gleichen Ort, in den gleichen Sportstätten und gleich im Anschluss an die Olympischen Sommerspiele statt. Seit 1992 gilt das auch für die Winterparalympics, die offiziell seit 1976 ausgetragen werden. Bei den Sommerparalympics 2024 wurden zuletzt in 22 Sportarten von Leichtathletik bis Rollstuhlbasketball Medaillen vergeben. Die Sportlerinnen und Sportler werden in Startklassen eingeteilt, die auf Art und Schwere der Behinderung basieren. Auf diese Weise soll maximale Fairness gewährleistet werden. Deutschland liegt im ewigen Medaillenspiegel der Paralympischen Sommerspiele auf Platz 4, hinter den USA, Großbritannien und China. Bei den Winterspielen belegen die deutschen Paraathletinnen und Athleten mit insgesamt 141 Goldmedaillen sogar den ersten Platz, knapp vor Norwegen. Fun Fact: Es gibt zwei Sportarten, die sogar ausschließlich bei den Paralympics stattfinden: Boccia und Torball.
Ja, toll, dass du da bist. Freue ich mich sehr. Also selten so ein Sportstar hier auch bei mir im Podcast. Also große, große Ehre. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Du hast ja eine wirklich großartige sportliche Karriere hingelegt und die wenigsten Sportlerinnen und Sportler weltweit, denen gelingt es wirklich in zwei Disziplinen olympisches Gold zu gewinnen, ne? Wie hast du das gemacht?
Also so einfach lässt sich das natürlich gar nicht beantworten. Mhm. Das ist natürlich einmal eine große Leidenschaft für den Sport und es ist immer ein Prozess. Es ist nicht, dass ich angefangen habe und gesagt habe, boah, ich möchte das mein Ziel an 3 oder an 5 oder an wie vielen Spielen teilzunehmen, sondern das hat sich nach und nach entwickelt und man bildet dann natürlich ein festes Team um sich, was einen immer weiter motiviert und dann entsteht das so nach und nach.
Aber also trotzdem, den Angang sozusagen in Rollstuhlbasketball Weltklasse und dann sein da Gold zu gewinnen, wie kommt man dann auf die Idee nochmal zu wechseln? War eine Lehre nach dem großen Erfolg oder was?
Nee. Das war auch ein glücklicher Zufall, sage ich mal. Es war nicht so geplant, dass ich da wieder fast übergangslos in den Leistungssport einsteige. Aber meine Basketballzeit war irgendwie einfach vorbei. Ich habe dann auch offiziell meine Karriere beendet und wollte Kanu eigentlich freizeitmäßig machen. Wir haben uns ein Faltboot gekauft, wollten eine große Donautour machen. Ne? Also wieder neue Projekte. Es ist nicht so, dass ich nicht gewusst hätte, wohin mit meiner Zeit. Und Parakanu war, beziehungsweise der Rennsport war eigentlich noch ein ganz anderes Projekt. Ich habe einen Blog gemacht, eigentlich auch für meine Patienten. Ich bin ja Sporttherapeutin und wollte Sportarten ausprobieren, die ich selber nicht kann, und ein gewollt amateurhaftes Video drehen, um zu zeigen, einfach machen, einfach ausprobieren, dass sie sich das angucken können und so die erste Hemmschwelle genommen ist. So einfach, ja, wenn die das so ausprobiert, dann kann ich das auch. Und Parakanu war eigentlich nur eins dieser Projekte.
Und da hat sich wahrscheinlich dann auch der sportliche Ehrgeiz gepackt, aber vielleicht mal einen Blick so zurück in deinem Leben. Wann hast du gemerkt, dass du dich Lust, Spitzensport, Höchstleistungssport zu betreiben, also dass du das Potenzial hast, aber auch sozusagen mit der Frage, ja, was heißt das? Da gibt es doch eine ganze Menge auf, ne? Und musst du dir auch richtig das Training an erste Stelle stellen und sowas, wie, was war so ein, gab es da einen Moment oder war es ein Prozess? Wie hast du dich dafür entschieden?
Ne? Es ist auf jeden Fall ein Prozess. Ich glaube, das ist schon immer so ein bisschen in mir gewesen. Ich komme aus einer sehr sportbegeisterten Familie. Meine Mutter zum Beispiel, die guckt alles Mögliche an Sport und es sind so, glaube ich, tief verwurzelte, schöne Kindheitserinnerungen. Bei uns wurde ganz wenig Fernsehen geguckt, aber Olympia, da durfte der Fernseher auch beim Essen laufen. Ja,
das kenne ich auch.
Meine Mutter hat uns da ganz gemütlich mit Kissen vorm Fernseher, wir haben mitten in der Nacht Australian Open geguckt. Also das sind einfach so wirklich Kindheitserlebnisse gewesen, die sich natürlich einfach mit dem Sport verbunden haben. Dann habe ich auch schon immer Sport gemacht. Ich komme eigentlich aus dem Volleyball ursprünglich und nach meinem Unfall konnte ich das nicht mehr machen und wusste eigentlich, ich möchte wieder was finden, einfach was mich begeistert. Dass es dann nachher wirklich in den Leistungssport geht, war wirklich ein Prozess. Das hat sich wirklich entwickelt.
Ja, super, super spannend. Die Schmutzeln kenne ich auch mit dem Fernsehen. Ich weiß noch genau, dass das Thema in den 80er Jahren gab es Kabelfernsehen. Ne? Und das war so eine Sache, meine Eltern eigentlich abgelehnt, aber als dann Tennis nur noch im Kabelfernsehen übertragen worden ist, dann gab es das aber mal bei uns. Ja. Aber du bist nur am Rande. Aber spannend nochmal so die Frage heute, dein Alltag. Auch das bemerkenswert, du bist berufstätig, ja, Sporttherapeutin, bist in der Klinik da aktiv, bist selbst Mutter, ja, und das ist eben auch eine familiäre Vereinbarkeit dahinzustellen und dann eben auch noch dieses Training, Wettkampf vorbereitet auf Weltklasse-Niveau. Ja. Wie sieht dein Alltag aus?
Ja, der ist wirklich nicht einfach und oft bräuchte man mehr als 24 Stunden. Ich habe auch oft das Gefühl, mein eigentlicher Job ist die Organisation und es ist wirklich leider so, dass das System immer noch nicht dafür vorgesehen ist, dass SportlerInnen Mütter werden. So ein Kind dabei, man ist immer ja angewiesen auf die handelnden Personen. Und ich habe da großes Glück gehabt, dass mein Heimtrainer und mein Bundestrainer mich da sehr unterstützen und wirklich alles möglich machen. So, das sollte so sein, aber es ist nicht selbstverständlich. Und das ist leider das, eine Athletin, die schwanger ist oder die schwanger werden müsste, sich nicht 100% drauf verlassen kann. So, ich hätte auch einen Trainer haben können, der sagt, du, ich möchte nicht, dass hier irgendwer von extern mit reinkommt. So, mein Kind war jetzt bei allen Trainingsmaßnahmen, bei allen Wettkämpfen mit dabei. Hätte ich das nicht gemacht. Das heißt, ich nehme mein Kind und eine Betreuungsperson mit. Und das wurde alles ermöglicht. Ich muss das zwar finanziell irgendwie stemmen, aber so haben wir das irgendwie hinbekommen.
Ja, toller Spagat, ja, der sozusagen nochmal potenziert ist, den viele Eltern natürlich auch haben, aber eben mit dieser Wettkampfvorbereitung schon nochmal intensiv. Ist ja international viel unterwegs, ne, deine Wettkämpfe. Ja,
ja natürlich.
Noch nicht ganz, sehr, ganz leicht. Wie ist das sozusagen die Frage Vereinbarkeit, Familie, Beruf, dann noch mit Wettkampf? Und in der Handelskammer interessiert natürlich auch mal die Arbeitgeberperspektive. Wie ist das mit deinem Arbeitgeber? Flexible Arbeitszeiten, wie funktioniert das?
Ja, das ist natürlich ein großer Punkt. Damit das überhaupt möglich ist, müssen natürlich die Rahmenbedingungen passen. Das muss irgendwie alles stimmen. Und ich arbeite im BG-Klinikum in Hamburg und die unterstützen mich eigentlich seit Tag 1, seitdem ich da angestellt bin. Ich bin zur Hälfte freigestellt bei der Arbeit für meinen Leistungssport und auch für alle Trainings- und Wettkampfmaßnahmen, sonst wäre das überhaupt nicht möglich auf dem Niveau.
Ja, toll. Ist das, würdest du mal sagen, in Hamburg gut ausgeprägt, ja? Oder würdest du dir auch noch wünschen, würdest du sagen, noch mehr Unternehmen sich dafür engagieren, vielleicht zu anderen Standorten, auch wenn ihr euch austauscht mit deinen Training oder einfach Teamkolleginnen und Kollegen, wie sieht's da aus?
Ja? Ich weiß schon, dass einige Athleten, Athletinnen da Probleme haben und es wäre natürlich toll, wenn sich noch mehr Unternehmen dazu bereit erklären würden, den Sport auf diese Weise zu unterstützen. Das wäre natürlich ein wahnsinniger Vorteil auch für den Standort Hamburg, um einfach noch mehr Sportstadt zu werden.
Mhm. Ja, ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt. Ja, den Werbeblock adressieren wir hier nochmal an alle zuhörenden Unternehmen, das auch wirklich zu nutzen, weil das, also wir kriegen das auch gespiegelt von Unternehmen, die da unterwegs sind, die sich auch bei uns im Team Hamburg engagieren, die eben genau diese Spitzensportler unterstützen, die sagen, die Athletinnen und Athleten, die haben halt eine so hohe Identifikation und Bindung auch zum Arbeitgeber dann, weil sie sagen, das mit mir ermöglicht, dann gebe ich auch was zurück. Ja, und dass Spitzensportler sich auch mit Disziplin, Leistung und sozusagen auch Deliveries auskennen, ist, glaube ich, auch klar. Jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen, wir wollen ja sprechen heute auch über die möglichen Effekte. Wie sieht es eigentlich aus mit der Hamburger Olympiabewerbung? Alle reden über die Olympiabewerbung, aber es ist ja eben auch eine kombinierte Bewerbung um Olympische Spiele, aber eben auch Paralympische Spiele. Und das ist eben auch die damit verbundenen Wirkungen. Ja? So, und vielleicht nochmal der Blick zurück, Olympiareferendum. Wie hast du das damals erlebt?
2015 war das.
Damals noch Basketballspiel oder schon?
Ja, 2015 war so der Wechsel gerade. Okay. Ich habe 2014 meine letzte Weltmeisterschaft gespielt und also wenn ich daran denke, das tut schon auch noch immer so ein bisschen im Herzen weh. Ich war ja damals auch sehr involviert in dem Prozess und ich fand, wir hatten auch damals ein sehr gutes Konzept. Aber wir haben es nicht geschafft, dieses Konzept den BürgerInnen zu vermitteln.
Ja.
Und ich habe damals auch noch im Anschluss noch ganz viel mit Leuten gesprochen, auch die dagegen gestimmt haben, um wirklich zu verstehen, was da irgendwie dahinter gesteckt hat. Und es kam ganz oft heraus, dass wir es nicht geschafft haben, das Konzept wirklich zu vermitteln. Und wenn ich dann darüber gesprochen habe, kam ganz oft, oh ja, das wusste ich gar nicht so. Und das war echt schade im Nachhinein.
Ja, ist halt immer schwierig, ne, in diesen Ja-Nein-Entscheidungen auch differenzierte Argumente dann da mitzubringen. Aber wir wollen ja nach vorne gucken und ich glaube, viele Learnings gibt es aus diesem Referendum. Das ist erstmal gut, aber wenn du nochmal denkst, Olympische Spiele und auch Paralympische Spiele im Sommer 2040. Ja? Was kommt für Bilder in dir hoch? Was ist das denn hier aus?
Ja, ja, also ich kenne ja auch das Konzept von Hamburg und das hat mich unglaublich begeistert. Mhm. Und natürlich, mein Sportlerherz musste man nicht wahnsinnig überzeugen. Alleine, dass das Dorf mittendrin ist, also unglaublich. Ich glaube, das gab es so noch nicht.
Mhm.
Ja, also wir kennen das als Athleten, dass man immer ein bisschen Stress im Hintergrund hat. Du musst in so einen Shuttle steigen. Du weißt nie genau, wie lange du brauchst. Es gibt zwar eine Olympia-Lane, die für den Bus da ist, aber auch zum Beispiel in Paris haben wir zwischen einer Stunde und anderthalb Stunden gebraucht. Das ist einfach ein riesen Stressfaktor für den Athleten, für die Athletin. Komme ich da rechtzeitig zum Wettkampf, muss ich noch mehr Zeit einplanen. Und jetzt muss man sich vorstellen, man kann theoretisch zu Fuß dahin laufen. Man müsste genau.
Was Olympisches das Dorf in Barenfeld, Science City und die Athleten alle
und
im Volkspark in der Stadt.
Ne? Drin, im Leben, im Hamburger Leben. Das ist ja das, was die Athleten möchten. Die möchten Hamburger Spiele erleben. Und das, was wir damit erreichen, ist, glaube ich, eins der großen Punkte von Olympischen und Paralympischen Spielen, ist ein Miteinander schaffen, Begegnungen schaffen. Und da sind die Athleten, Athletinnen direkt in der Stadt, direkt im Kontakt mit den Menschen.
Ja, ich glaube, das ist wirklich so die Welt in einem Dorf, die Absolut. Sich dann trifft. Kurze Wege, das ist ein Hamburger Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, über 80% aller Sportstätten sind innerhalb von 7 Kilometern. Ja? Und viele Athletinnen und Athleten können eben zu Fuß dann auch den Wettkampfstätten laufen. Tolle, tolle Idee, auch zum Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, ein wichtiger Beitrag. Nun ist das ein Prozess. Hamburg steht im Wettbewerb mit München, Rhein-Ruhr, Berlin. Das sind so die Kandidaten. Im nächsten Jahr hat sich der DOSB entscheiden. Jetzt gibt es diese Möglichkeit, wieder ein Referendum zu machen. Ne? München hat schon dafür gestimmt, ziemlich deutlich. Starkes Signal für den Sport. Wie nimmst du in Hamburg die Stimmung wahr? Was macht dich optimistisch, dass es diesmal positiv ausfällt aus deiner Sicht?
Also ich hoffe eigentlich, dass das positive Referendum in München einen Boost gibt für Hamburg. Dass die Hamburg sagen, ja, das wollen wir auch. Das ist etwas, was wir uns holen müssen.
Mhm.
Und ich kann nur noch einmal appellieren an alle Hamburger und Hamburgerinnen, Es ist wichtig, kritisch zu sein und alles kritisch zu hinterfragen, aber bitte zu den Bürgerbeteiligungsformaten gehen, sich informieren und sich einbringen. Auch mit Kritik, mit Ängsten, mit Sorgen, mit Ideen hingehen und mitmachen.
Ich glaube, ein ganz wichtiges Element, ne? Damit wir uns sagen, dass bis Mai, am 31. Mai ist das Referendum auch mit hinkriegen und eben auch berechtigte kritische Töne eben auch zulassen. Ich glaube, das ist auch, auch berechtigt und wichtig. Ich finde aber, wir müssen auch mal das sagen, also München natürlich erstmal ein starkes Unterstützungssignal, es muss uns einen Boost geben, aber ich glaube, wir müssen uns auch sagen, also aus einer Wirtschaftssicht, sagen, naja, also es wird auf jeden Fall eine deutsche Bewerbung geben. Und auch mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland jetzt auch die nächsten nach Europa vergebenen Spiele wieder kriegt. Das heißt, auch positive Wirkungen finden eben vor allem eben dann im süddeutschen Raum statt und nicht bei uns hier im Norden. Und das Deutschlandbild ist dann vielleicht auch wieder mehr Lederhose statt Fischbrötchen hier geprägt. Ja, und das können wir uns eigentlich nicht leisten. Ne? Aber trotzdem ist natürlich, also wir haben ja auch in der Handelskammer die Neigung, natürlich viel über Wirtschaft zu sprechen, wenn wir Olympia, das ist auch viele Handlungsfelder von unserer 2040-Strategie vielleicht berührt und positiv katalysieren kann. Auch Kosten sind ein Thema. Aber was ist mit Emotionen? Ja, ich glaube, wie kriegt man das eigentlich rüber, was das macht? Wie ist die Situation? Wenn du läufst in ein Stadion ein oder bei so einem Wettkampf und kannst du das mal beschreiben?
Boah, das ist so schwer zu beschreiben. Ich habe ja aber jetzt schon 5 Spiele miterleben dürfen und durfte bei den letzten ja auch Fahnenträgerin sein für das deutsche Team, was ja ein unfassbares Erlebnis ist. Aber ich durfte eben auch miterleben, was diese Spiele mit einer Stadt machen, was diese Spiele mit Menschen machen. Und das wünsche ich Hamburg einfach.
Und was kannst du nochmal erläutern? Was machen die Spiele mit der Stadt? Ne?
Also diese Begegnungen, die ich da hatte, dieses Miteinander, wovon ich eben schon gesprochen hatte, ich glaube, das lässt sich durch wenig anderes so herstellen wie durch den Sport. Dieses gemeinsame Erleben, dieses gemeinsame Ziel, dieses gemeinsame, eben auch feiern, dieses Miteinander. Ich glaube, dass der Sport da so ein verbindendes Element ist, was sich durch fast nichts anderes so erleben lässt.
Und wir sagen, ich glaube, das kann ich teilen. Die Begeisterung ist immer groß, wenn man so bei den Wettkämpfen da mit dabei sind. Aber ich sag mal, die Frage ist ja auch mal die Nachhaltigkeit. Es kommt einmal, die Kritik ist, es kommt Olympia, 2 Wochen, ist dann so ein UFO und dann schwebt es wieder raus. Was muss da aus deiner Sicht getan werden und wie kann man wirklich sicherstellen, dass der Sport, auch der Parasport, wirklich nachhaltig davon profitiert in Hamburg? Was wären da deine Wünsche?
Ich glaube, gerade die Paralympischen Spiele sind ein wahnsinniger Katalysator für Inklusion, für das Miteinander in der Stadt. Gerade durch diese Medienberichterstattung und die wird einfach eine Sichtbarkeit geschaffen und eine Präsenz in der Stadt. Und das ist gerade für den paralympischen Sport unglaublich wichtig. Ich sage immer, ich kann nur etwas mitfühlen, etwas für etwas empathisch sein oder etwas mitdenken, was ich kenne, was ich sehe. Und Menschen mit Behinderungen werden da nicht einfach nur auf ihre Einschränkungen reduziert, sondern werden da als leistungsfähige SportlerInnen, Vorbilder und als Persönlichkeiten wahrgenommen. Und gerade durch Vorbilder wächst eine gesellschaftliche Akzeptanz. Und da senden, glaube ich, die Paralympics eine ganz starke Botschaft. Vielfalt ist normal und Menschen mit Behinderungen gehören selbstverständlich in die Mitte der Gesellschaft. Und was da natürlich auch immer der limitierende Faktor ist, ist die Barrierefreiheit. Und Hamburg möchte durch die Spiele die barrierefreiste Metropole Deutschlands werden. Das wäre natürlich ein unfassbarer Boost für Inklusion in der Gesellschaft. Und wir dürfen da nicht nur an Menschen mit Behinderung denken, an Familien. Und jeder sollte da auch an sich selber denken, wie man selbst in 2000, also wir bewerben uns für Spiele in 2040, wie man selber ist, wie unsere Eltern sie sind. Wir werden alle auf Barrierefreiheit angewiesen sein und davon profitieren alle in der Stadt. Und ich glaube, wir brauchen auch wieder dieses Gemeinschaftsgefühl und Sport verbindet einfach Menschen. Ich habe über dieses Miteinander gesprochen und das unabhängig von den Fähigkeiten einer Person, von der Herkunft oder von der Gesellschaftsschicht. Und wir können mit den Spielen ganz viele Themen sichtbar machen.
Erst glaube ich, und Hamburg auch auf die Landkarte bringen international und auch was zeigen, wie das auch funktionieren kann und wie man wirklich hier eine Nachhaltigkeit mit erzielen kann, auch durch so ein Event, wenn es eben nicht nur die 2 Wochen UFO sind, sondern die langfristige Strategie mit dabei ist. Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, 5 Olympische Spiele. Ist doch wahnsinnig beeindruckend auch. Also,
und, das muss ich mir auch immer auch klar machen. Das bedeutet,
heißt aber auch, dass du ja schon 20 Jahre in einem Spitzenleistungssport unterwegs bist. Das ist unfassbar.
Das merkt man so gar nicht. Man ist dann natürlich drin und man macht das die ganze Zeit.
Birgit Fischer oder Isabel Werth, wer hat noch mehr mitgemacht? Also, ist doch eigentlich,
ich glaube, Birgit Fischer ist gerade jetzt in Paris von Isabel Werth überholt worden. Birgit Fischer war ja über Jahre, Jahrzehnte die erfolgreichste Sportlerin Deutschlands. Mhm. Und also ich kenne sie auch gut, auch absolut eins meiner Idole.
Ja, spannend. Ja. Und kannst du mir nochmal sagen, was waren die besten Spiele, die schönsten Spiele? Was ist dir am meisten erinnert geblieben?
Beste, das kann ich gar nicht so ranken, weil jede natürlich so ihre Atmosphäre, ihren Flair hatten. Und das ist ja das Besondere der Spiele. Mhm. Aber ich muss trotzdem sagen, eins der eindrücklichsten Spiele waren die Spiele in London. Mhm. Also einfach, natürlich ist es auch, ich glaube, die Engländer haben so eine draußen gemeinsame Sport-Gucken-Kultur und das merkst du einfach überall in der Stadt. Wir haben unsere Freunde angerufen, wir haben gesagt, Leute, egal ob ihr Karten bekommt oder nicht, ihr müsst einfach herkommen, ihr müsst diese Atmosphäre, ihr müsst das hier mitbekommen. Und diese Begegnungen, die ich da erlebt habe, das hatte ich so, glaube ich, bei keinen anderen Spielen. Und da haben die diese Emotionslatte schon sehr hochgelegt.
Und war dann auch die Goldmedaille in London emotionaler als in Tokio?
Nein. Ja? Nein, das war nicht emotional. War natürlich ganz anders. Da war ich noch im Mannschaftssport und das Tolle in London war auch das, da wurde uns nichts geschenkt. Spiel für Spiel haben wir uns da wirklich rangekämpft. Und wirklich schwierige Spiele gehabt. Und in London, ich weiß noch, das Viertelfinale war gegen die Engländerinnen. Die Halle voll und wir waren auf dem Feld.
Also gegen den Gastgeber, ne?
Ja, und nur wenn die Engländerinnen den Ball hatten, dann ist diese Geräuschkulisse hochgegangen. Also das war so ein komisches Gefühl, weil du dachtest immer, irgendwas ist passiert auf dem Feld, irgendeine krasse Aktion ist gerade passiert. Gar nicht. Allein das, man hatte eigentlich die ganze Zeit Gänsehaut beim Spielen. Das war ein unglaubliches Spiel. Und dann natürlich dann die Goldmedaille zu holen. Das war wirklich so. Ja, verdient für die ganze Arbeit, die wir da reingesteckt hatten. Und 2010 war das da. Also es ist immer so ein bisschen Küben auf sehr hohem Niveau, aber da haben wir den Weltmeistertitel um einen Punkt verpasst. Mit einem Punkt sind wir Zweiter geworden. Und da hat man wirklich nicht die Silbermedaille gewonnen, da hat man echt Gold verloren. Wir waren am Boden zerstört. Und dann muss man sich aber sagen, so, jetzt raus hier, wieder aufstehen und in 2 Jahren eben Gold holen.
Das war geklappt. Ja. Sensationell, ja. Und dieses, wenn wir wieder aufstehen, gilt ja auch für Hamburgs Olympia-Ambitionen vielleicht nochmal. Können wir uns irgendwie eine Scheibe von abschneiden, finde ich toll. Hast du ein Beispiel von deinen Olympiastädten? Das sind ja dann London, Rio, Tokio, Paris, dann noch
Peking war das erste,
Was man sagt, das ist dir so an Bild hängen geblieben, also aus London hast du schon erwähnt, aber wie die Stadt vielleicht auch profitiert hat von Olympia, Paralympia?
Ich kann jetzt mal ein Beispiel aus München nennen. Wir haben, pass auf, wir haben da die Regattastrecke in Oberschleißheim. Die Olympischen Spiele waren da in den 70ern. Und da ist diese Regattastrecke künstlich entstanden. Mhm. Das ist heute ein Ort, an dem Menschen sich treffen, an dem Menschen Sport machen, an dem, in dem Veranstaltungen stattfinden. Das ist noch ein Ort, der trotzdem immer noch die Seele dieser Spiele in sich trägt und wo jetzt wirklich die ganze Stadt von profitiert. Aber München hatte das schon, deswegen sind wir jetzt dran brauchen und wollen das auch.
Ja, absolut. Also mich hast du auf deiner Seite, auch nach den Emotionen im Sport. Das ist natürlich schon echt Wahnsinn. Aber das ist eine spannende, wirklich tolle Geschichten, die du erzählst. Ich will gerne nochmal so ein bisschen kommen. Hamburg 2040 heißt dieser Podcast. Ne? Und natürlich eine Koinzidenz mit der Bewerbungshorizont, den wir dann auch mit haben. Aber wenn du auch mal so auf Hamburg guckst insgesamt, und du kommst viel rum in der Welt, was gefällt dir in Hamburg besonders gut? Und wo so ist zu sagen, Mensch, da müssen wir uns, können wir uns auch noch von anderen Standorten eine Menge abschneiden. Ne? Was sind da so die Punkte?
Naja, das Hamburg, die schönste Stadt der Welt ist, darüber brauchen wir hier nicht diskutieren. Aber
sagt die Kölnerin, ne?
Naja, Stillstand ist ja so ein bisschen der Tod. Man muss sich immer irgendwie weiterentwickeln. Das ist auch wichtig. Und ich würde mir schon mehr Sichtbarkeit für den Behindertensport in Hamburg und für Randsportarten wünschen. Weil gerade solche Events, ne, also klar, Olympische, Paralympische Spiele sind ein Groß-Event, aber das können wir hier auch immer im Kleinen generieren. Mhm. Und solche Events können einfach gemeinsame Erlebnisse schaffen, die einfach auch den sozialen Zusammenhalt stärken. Und wir haben auch tolle kulturelle Events in der Stadt, aber ich glaube, wir brauchen da mehr bezahlbare Angebote. Ich merke das natürlich mit Familie und so. Wenn man da viel am kulturellen Leben teilnehme, das muss man sich wirklich leisten können.
Ja, auch zeitlich und nervlich, mir gesagt. Das habe mein Kindern passieren lassen. Aber auch das Thema Integration ist auch eine wichtige Herausforderung. Wir haben, finde ich, schon eine sehr starke Polarisierung, jetzt unabhängig mal von Migrationsthemen, also, aber auch die, dass wir mal hier zusammenkommen und gucken. Und die WM 2006 hat ja eigentlich damals das auch gezeigt, was möglich sein kann, ne? an dieser Stelle. Aber der Sport insgesamt kann seinen großen Beitrag zu leisten. Wie sieht das aus? Hast du wünscht dir mehr Beachtung auch für den Behindertensport in generell, aber auch für den Sport, für Randsportarten? Kannst du nochmal sagen, diese Integrationswirkung von Sport, hast du da auch nochmal so vielleicht Beispiele oder Geschichten, wo du sagst, Mensch, es hat wunderbar geklappt, da sind auch Leute, die vielleicht auch wegen Unfällen oder sowas dann eben dann eher vom Sport in den Behindertensport gekommen sind, wie das wieder aufgefangen hat, wie man vielleicht Leute, die geflüchtet sind, von irgendwo auch wieder in den Sport integriert hat und so, das sind ja eigentlich immer so abstrakte Geschichten, aber hast du da beim persönlichen Umfeld auch Erfahrungen mitgemacht?
Es gibt im Sport, auch in meinem Sport, ganz viele solcher Beispiele, die als Geflüchtete kamen. Wir haben mehrere Sportlerinnen aus dem Iran, die bei uns wirklich eine Heimat gefunden haben und durch den Sport natürlich direkt aufgefangen und direkt in einem sozialen Umfeld waren, in dem sie aufgehoben waren und in dem sie sich dann weiterentwickeln konnten. Und da ist der Sport natürlich einfach ein Medium, was das einfach aufnehmen kann und auch dann aktiv begleiten kann.
Ja, ich glaube, das in der Tat sind ja tolle, super Wirkungen, die mit dabei sind. Und da brauchen wir, glaube ich, mehr von. Wenn du jetzt mal, du hast auch Kinder, und ja, auch Olympia hat viele gesprochen über die olympische Generation, ne, die vielleicht selber dann Olympische Spiele in der eigenen Stadt erlebt, entweder im öffentlichen Raum gucken und feiern und Gastgeber sein oder selbst teilnehmen. Was würdest du jungen Menschen jetzt so mitgeben? Das ist ja abstrakte Frage, so, aber was brauchen die? Wie würdest du die jetzt motivieren? Du hast so eine Ansprache von einer Schulklasse und sagen, hier, ihr seid in 15 Jahren dran macht was draus. Was würdest du denen sagen?
Was würde ich ihnen sagen? Ich würde mir einfach für sie wünschen, dass sie da ein Teil von werden können, dass sie sich einbringen, dass sie, ne, also wir brauchen das immer, dass sich auch die jungen Menschen mit einbringen, dass sie da auch eine Perspektive finden, glaube ich. Und ich glaube, das kann auch einen Riesenschwung geben für gerade die jungen Leute. Stell mal vor, also wie soll ich das sagen, ich habe jetzt an 5 Spielen teilgenommen, aber das passiert einem immer, ne? Man fährt dahin und das organisiert und jetzt können wir dem quasi unseren Geist, unsere Seele, unsere Werte, unsere Haltung mitgeben. Wir können hier Hamburger Spiele machen. Also wie unglaublich ist das denn? Jeder kann da mitwirken, jeder kann ein Teil davon sein. Und ich glaube, das kann gerade für die Jugend eine wahnsinnige Perspektive sein.
Das ist ja auch mal die Frage, was ist sozusagen das Alleinstellungsmerkmal der Spiele in Hamburg? Was ist so das Neue? Du hast jetzt ja auch viele Spiele dann gesehen. Ich habe in meiner Wahrnehmung war dann irgendwie, also Japan war natürlich so die Corona-Spiele, wie man das vielleicht dann auch möglich gemacht hat. Paris hat, finde ich, nochmal sehr gezeigt, wie man auch die Stadt inszenieren kann. London war, glaube ich, aber das Feiern des Sports, was auch im Fokus irgendwie mit stand. Hast du so einen Wunsch, dass das wäre das Hamburger USP international, dafür soll Hamburg wahrgenommen werden, wenn das mal hier stattgefunden hat?
Gut, das ist natürlich jetzt meine Perspektive, aber für mich wäre das die barrierefreiste Metropole der Deutschlands werden, hat für mich so einen unglaublichen Wert für die Gesellschaft, für die Bürger und Bürgerinnen Hamburgs, für alle, die nach Hamburg kommen. Wenn ich an London denke, da muss man sich mal dieses alte U-Bahn-Netz vorstellen, was alles andere als barrierefrei ist, aber die haben das für die Spiele nachhaltig geschafft, überirdisch eine Lösung zu finden. Und das ist natürlich auch etwas, was dieser Stadt nachhaltig bleibt. Mhm. Und das war 2012. Da werden wir 2040 sein, da werden wir noch ganz andere Möglichkeiten, ganz neue Ideen, ganz neue Konzepte haben. Und das wäre natürlich so meine Supervision dafür, für die Stadt.
Mhm. Ja, absolut. Da sind wir eigentlich schon fast sozusagen auch fast ein schönes Schlusswort schon für unser Gespräch hier. Aber wir fangen ja heute an. Das heißt, in 2040 haben wir dann diese Wirkung und drauf gucken, sozusagen, wie haben wir diese ganzen Effekte und dann gibt es diese zwei Wochen hier. Aber heute, 2025, was würdest du als Bürgermeisterin Edina Müller heute ändern, damit Hamburg diese erfolgreiche Entwicklung nimmt, ne? Gibt es eine Sache, die dich besonders stört oder was du vielleicht auch besonders bestärken willst, weil es so positiv ist oder so? Weil du hast einen Wunsch frei.
Ich glaube schon, dass Hamburg auf einem sehr guten Weg ist. So, wenn ich mir ganz viele U-Bahn-Stationen zum Beispiel sind schon barrierefrei. Mhm. Aber ich glaube, ganz oft ist die Umsetzung nicht ganz durchdacht. Ich weiß nicht, wie oft Aufzüge nicht funktionieren. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich da auch einen Denkfehler habe, aber ich vergleiche das immer mit Aufzügen in Einkaufszentren. Ich habe noch nicht einmal einen Aufzug in einem Einkaufszentrum gesehen, der nicht funktioniert. Mhm. Und wenn einer nicht funktioniert, dann haben sie wahrscheinlich einen eigenen Haustechniker, der schnell guckt, dass das funktioniert, damit die Leute ungehindert weiter ihre Einkäufe tätigen können. Mhm. Aber ja, am Bahnhof hat das halt nicht die gleiche Lobby und ich glaube, da müssen wir schon ansetzen, dass das irgendwie nachhaltiger funktioniert. Also das mag dann erstmal gut gedacht sein, aber es funktioniert im Realleben noch nicht so richtig gut und es gibt dann auch keine gute Lösung. So, das heißt aber, das kann ich nicht einplanen als Arbeitnehmer. Ich kann nicht immer noch eine extra Stunde einplanen für den Fall, dass ein Aufzug kaputt ist. Und wenn
schon
man,
gar nicht, wenn man eine Familie hat und eben noch Leistungssport betreibt.
Und wenn man da klingelt, ist halt die Lösung, naja, dann fahren Sie doch eine Station zurück und mit dem Bus, das ist eben keine Lösung. Das funktioniert nicht. Und da würde ich mir, da sind wir wieder bei der Sichtbarkeit, Mitdenken. Mhm. So dafür muss man, damit man das mitdenken kann, muss man das wissen und muss man das sehen. Also glaube ich, wäre das gut, wenn man sich damit einfach noch ein bisschen mehr auseinandersetzen würde. Gut ist immer, wenn man sich Beratung holt bei Menschen, die das betrifft und da einfach viel miteinander spricht. Ich glaube, das ist so der erste Ansatz, einfach viel miteinander sprechen, sich drum bemühen und Interesse dafür haben und es auch ändern wollen.
Ja, das finde ich einen super konkreten Ansatzpunkt, dass man sozusagen nicht nur mit der Visionsebene dann bleibt, dahin zu wollen. Auch jetzt heute sozusagen nochmal so eine mobile Einsatztruppe bei der Hochbahn oder Deutschen Bahn auch mitmacht, die genau dann da ist und eben auch die Reparatur sofort macht und das im Zweifel eine andere Lösung findet, als fahren sie zurück. Ja, das kann ich schon verstehen. Das würde mich total stressen mit meiner chronischen Verspätungssucht auch. Ja. Letzte Frage von mir, dann auch abschließend nochmal Bürgermeisterin Edina Müller. Was würdest du machen, um noch mehr Top-Athletinnen und Athleten anzuziehen und hier zu halten am Standort? Was können wir da noch beitragen? Ne?
Also wir waren eben natürlich bei den Unternehmen. Ne? Mhm. Wir müssen vielleicht drauf gucken, was braucht ein Athlet? So, was möchte der? So, der braucht eine gute Trainingsstätte, der muss seinen Sport gut ausüben können, der braucht gute Trainer, gute Trainerinnen, gutes vielleicht Umfeld noch, wo er Krafttraining machen kann, wo er Physio, wo er gut eingebunden ist. Und wir möchten den natürlich halten, den Athleten. Das heißt, ein Unternehmen, das so einen Athleten aufnimmt und gut unterstützt, ist dann wahnsinnig Gold wert für das Unternehmen, aber natürlich auch, um so jemanden langfristig an den Standort zu binden. Mhm. Und das sind alles so, also Punkte, eigentlich möchtest du, dass du einen Athlet fragst und sagst, boah, mein Traum wäre es, nach Hamburg zu gehen, ne? Weil du, da habe ich alles. Das ist die Stadt, um Sport zu machen, um erfolgreich zu sein. Und das bedingt sich ja so ein bisschen. Ne? Wenn ich das eine habe, dann kommen gute Trainer, Wenn ich das andere habe, dann kommen die Athleten, die Athletinnen und die Unternehmen. Und das ist natürlich was, wo jeder von profitieren kann, ne? Wo das so echt so eine Win-Win-Win-Situation.
Ja klar, ein erfolgreicher Leistungssportler, international bekannt, und auch super Botschafter für den Standort.
Ja.
Ne? Das kann ich nicht anders sagen. Insofern glaube ich, ja, ist es, finde ich, ein tolles Schlussplädoyer, an dem wir mitwirken wollen. Und ich glaube, das ist auch vielleicht nochmal an alle zuhörenden Unternehmen nochmal, glaube ich, ein klarer Appell oder eine Offenheit, wenn es da auch Interessenslagen gibt oder die Möglichkeiten, eben auch Sportlerinnen und Sportler zu unterstützen, die ist da über die Stiftung Leistungssport, die wir hier gemeinsam mit der Stadt auch haben. Und da gibt es eben auch viele Möglichkeiten, genau da auch einen konkreten Beitrag zu leisten, mal abseits vielleicht von den von King Fußball, wo natürlich auch viel Sponsoring unterwegs ist, ist das eine tolle, tolle Chance. Insofern, ja, ganz herzlichen Dank an Edith Müller für dieses tolle Gespräch, die inspirierenden Einblicke, für ihre Offenheit und auch die Kraft und Energie, die du hier mit reingegeben hast und sozusagen auch für die Stimmung. Und ich finde das wirklich, wirklich beeindruckend, ne? Also wie du persönlich sozusagen diesen Shift gemacht hast, aber auch unaufgeregt und sozusagen jetzt deine sportlichen Erfolge hier einordnest und sagst, was es hier machen kann. Ich glaube, davon brauchen wir wirklich in der Gesellschaft eine ganze Menge mehr. Und insofern ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ja?
Vielen, vielen Dank.
Das war unsere heutige Folge zum Thema Olympia und Hamburg als Sportstadt. Wirklich ein Thema, was die Wirtschaft betrifft, da eben uns alle betrifft und ganz besonders eben den Sport. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, reinzuhören. Ich fand das sehr inspirierend. Und wenn euch die Folge auch gefallen hat, dann erzählt doch gerne weiter, abonniert unseren Kanal und lasst eine Bewertung da. Das hilft uns enorm, noch mehr Menschen mit unserem Podcast zu erreichen. Und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, schreibt mir einfach gerne über meine Social-Media-Kanäle. Die Links wie immer in den Shownotes. Ich freue mich auf euer Feedback und Edina bestimmt auch. Vielen Dank.
Danke euch.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.